Ja, und wir haben das Thema ja schon gehört, über das wir heute in der Predigt sprechen wollen. Und zwar Gebet, Stress oder der Schlüssel zur Freude. Als ich in meiner Ausbildung in Marburg war, in der theologischen Ausbildung, da kam eines Tages ein Seminarist, der mit mir die Ausbildung absolvierte, auf mich zu und hat mich gefragt und hat wahrscheinlich mehrere gefragt, nicht nur mich: Wie lange betest du jeden Tag? Und das war damals eine Zeit, da waren unsere Töchter noch klein und das ging alles drunter und drüber. Und ich habe wohl sehr wenig geantwortet, ich weiß es nicht mehr genau. Jedenfalls sagte er darauf: Also so wird es mit deinem Dienst nichts Scheiß werden, wenn du nicht mehr betest. Und ich habe mir dabei gedacht, habe dann oft darüber nachgedacht, mit dem Gebet ist es ja so, es gibt eine Standardantwort, die ist immer richtig. Wenn es irgendwo Probleme gibt in der Gemeinde, im persönlichen Leben, man kann immer sagen, wir müssten mehr beten, habe ich auch schon oft gehört. Mehr beten stimmt immer. Wie viel müssen wir denn beten? Wie lange sollen wir beten? Was mich dann einmal im Laufe meines Dienstes, was ich sehr interessant fand, da waren zwei Frauen unterwegs und sind in der Straßenbahn gefahren und die eine war gerade erst Christ geworden, die andere schon länger. Die schon länger Christ war, die hat halt währenddessen die Hände gefaltet, die Augen geschlossen und gebetet. Die andere wusste gar nicht, was das jetzt soll, der Straßenbahn, und fragte: Was war denn das jetzt, was du gemacht hast? Dann sagt sie drauf: Ich habe gebetet, dass mir der Herr mehr Geduld für dich schenkt. Also so kann man natürlich auch beten, gegen jemand anders oder so und so weiter. Was sagt die Bibel vom Gebet? Es gibt verschiedene Bibelstellen. Ich möchte uns sowohl die bekannteste vorlesen aus Matthäus 6 ab Vers 5. Da sagt Jesus zu den Leuten damals: Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gerne in den Synagogen und in den Straßenecken stehen und beten, damit sie von den Leuten gesehen werden. Wahrlich sage ich euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der das Verborgene sieht, wird dir es vergelten öffentlich. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleich sein, denn euer Vater im Himmel weiß, was ihr bedürft, noch bevor ihr ihn bittet. Darum sollt ihr so beten: Unser Vater im Himmel, dein Reich, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, so wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich war noch gar nicht lange in meinem Dienst, in jungen Jahren. Da hatten wir in der Gemeinde ein Gebetsseminar durchgeführt. Und als Referenten hatten wir einen Mann aus Südafrika da. Ich weiß gar nicht mehr seinen Namen, schon ewig lange her. Aber er hatte viel mit Gott erlebt und war mir in gewisser Hinsicht eine Orientierung. Und dann hat er zu mir gesagt, und auch bei dem Seminar, er hat bei mir gewohnt, ich konnte mich am Abend noch ausführlich mit ihm unterhalten. Er sagte: Weißt du, Gebetserhörung ist nicht das Allerwichtigste beim Gebet. Hatte ich ja gedacht. Wenn Gott Gebete erhört, ich darf ihn alle Anliegen sagen, ist nicht das Wichtigste. Das Wichtigste beim Gebet ist die Gemeinschaft mit dem Vater in dem Himmel. Damit hängt ja dieses Mustergebet, was Jesus uns gibt, an. Wir dürfen Vater zu Gott sagen. Etwas, was es im Alten Testament eigentlich so nicht gab. Da kommt das gar nicht so vor. Aber im Neuen Testament, da hat man den Eindruck, durch Jesus ist das was ganz Besonderes. Der schwäbische Theologe Albrecht Bengel hat gesagt, Gott zum Vater haben ist etwas Großartiges, Geheimes, Herrliches. Und er kommt dabei richtig ins Schwärmen über die Kind-Vater-Beziehung zu Gott. Wenn wir diesen Text lesen, dann löst sich auch die Frage, wie lange soll ich beten? So wie ich am Anfang gefragt wurde. Wäre ja jetzt interessant, wenn ich alle mal fragen würde, Zettel aus der Hand, schreib doch mal drauf, wie lange du betest jeden Tag. Eine schwierige Geschichte. Jesus sagt, wenn ihr meint, das liegt an der Länge, dann seid ihr auf dem Holzweg. Manchmal meinen wir auch, wir müssen schön beten. Kennen wir das? Wir haben ja auch Babenhausen, Allianz Gebetswoche, Babenhausen, Schafheim und die Orte drumherum. Und nach einer Gebetsveranstaltung sagte mal eine Mitarbeiterin aus unserer Gemeinde zu mir, ja, da traue ich mir eigentlich gar nicht beten. Wenn ich mir anhöre, was die für tolle Gebete sprechen, die Leute, da kann ich gar nicht mit, das traue ich mir gar nicht. Und da habe ich manchmal den Eindruck, darum geht es auch nicht, wie lange wir schön beten. Wenn wir miteinander beten, Gebetsgemeinschaft ist ein großes Geschenk und hat auch eine Verheißung, wenn wir eins werden und miteinander zum Vater im Himmel gehen. Etwas Großartiges. Aber die Gefahr ist auch immer dabei, dass es zur Heuchelei wird. Dass ich nicht zu meinem Vater im Verborgenen spreche, sondern dass ich denke, ich spreche für die Menschen, die mir zuhören und so weiter. Im schlimmsten Fall geht es ja auch so, und das habe ich auch schon erlebt, dass jemand bei einer Gebetsgemeinschaft dem anderen, der dabei war, etwas deuen, etwas sagen wollte. Weil er nicht den Mut hatte, ihm das direkt zu sagen, in die Augen zu schauen, sondern hat ihm das so untergejubelt im Gebet. Also da sind auch Gefahren dabei, Jesus redet ja davon. Und eines, das was mir jener Mann aus Südafrika damals deutlich machte, wird an einem Beispiel deutlich. Ich habe ja selber 3 Enkelkinder, etwas sehr, sehr Schönes, gerade wenn sie noch so klein sind. Und der Enkel, der Adrian, der hat einmal zu mir gesagt, als ich zu ihm kam, wir wohnen ja alle in Babenhausen, nicht weit voneinander, sagt er, Opa, was hast du uns denn heute mitgebracht? War ja wichtig. Und manchmal gehen wir so auf unseren Vater im Himmel zu, auf Gott zu. Wir wollen Geschenke von ihm, wir wollen was von ihm. Im Gegensatz dazu hat seine kleinere Schwester einmal, und das ist mir ein Beispiel geworden, gesagt, als ich auch wieder kam, nicht gefragt, was ich mitgebracht habe, sondern hat nur laut gerufen, dass es jeder in der Wohnung hören musste. Der Opa ist da, hat drüber gejubelt und war froh. Und ich habe mir gedacht, so muss es doch eigentlich auch bei unserem Gebet sein. Das Wichtigste muss nicht unsere Anliegen sein. Jesus sagt ja, euer Vater weiß, was ihr braucht. Er weiß, was ihr bedürft. Die Bibel fordert uns ja auch, wir dürfen alle Anliegen zu ihm bringen, restlos, die Kleinen und die Großen. Aber das Wichtigste ist die Gemeinschaft mit ihm, der Vater. Im bekanntesten Gleichnis der Bibel, im Gleichnis vom verlorenen Sohn, da macht uns Jesus deutlich, wie der Vater ist. Das, was der Vater die meiste Zeit tut in diesem Gleichnis, er wartet auf seinen Sohn, auf seine beiden Söhne. Und kann es sein, dass Gott im Himmel auf mich wartet, dass ich zu ihm komme? Und als er dann sagt, ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen, dann ist das ein ganz entscheidender Satz. Im Römerbrief Kapitel 8, da wird uns gesagt, ja, wir wissen oft gar nicht, wie wir beten sollen. Wir wissen es oft nicht. Es ist schon wahr. Manchmal beten wir und hinterher denken wir, das Gestammel, was ich da von mir gegeben habe, was wird Gott darüber denken? Gott weiß doch sowieso alles. Und da darf ich sagen, ich will mich aufmachen und zum Vater gehen. Einfach in seine Nähe gehen und bleiben. In dieser Liebesbeziehung zu diesem Vater. Das ist eigentlich Gebet. Es geht nicht um die schönen, um die langen Worte, um die langen Gebete. Es geht um die Gemeinschaft mit ihm. Und diese Gemeinschaft, die muss ich und kann ich nicht selber herstellen. Manchmal denken wir das. Manchmal denken wir können uns zu Gott hinbeten oder emporbeten. Manchmal scheitern wir und denken, es geht ja nur bis zur Decke und nicht weiter. Die Gemeinschaft hat er hergestellt für uns. Und ich darf hineintreten in diese Gemeinschaft mit dem Vater im Himmel und darf mir jeden Augenblick mich freuen an der Gemeinschaft mit ihm. Manchmal sagt man ja, hast du da noch Worte? Und es ist biblisch, Römer 8, dass uns oft die Worte fehlen. Was sollen wir beten? Oder wie sollen wir beten? Wie es ist gebührt, so heißt es in Römer 8. Soll Gott so machen, wie ich meine oder wie der andere meint? Das ist manchmal gar nicht so einfach. In einem kleinen Ort in der Nähe von Stuttgart, da gab es auch immer Gebetsgemeinschaft, wenn ich dort war zum Gottesdienst. Und eine Frau, in deren Haus fand der Gottesdienst statt, hat einen großen Raum gehabt, unten in ihrem Haus. Und sie war sozusagen, in Anführungszeichen, die Chefin dieser Gemeinde. Und wenn dann gebetet wurde in der Gebetsgemeinschaft, dann konnte es schon sein, dass sie sagte, wenn jemand was gebetet hat, gell, Herr Jesus, das machst nicht. Wo sie meinte, also was der jetzt oder was die gebetet hat, das war doch völlig daneben. Hat sie gesagt, geil, Herr Jesus, das machst du nicht. Ja, also so ist es schon. Wir wissen manchmal nicht, wie wir beten sollen, wie es sich gebührt zu beten. Und unsere Worte sind es nicht. Wir können uns auch nicht durch Konzentration oder durch Länge des Gebets zu Gott emporbeten. Nein, er kommt zu uns. Ich weiß nicht, wer das Buch kennt von Hans-Peter Reuer, Nach dem Amen bete weiter. Ich habe das Buch schon mehrmals empfohlen, Leuten, und habe festgestellt, ob junge oder ältere Menschen, alle sind von dem Buch angetan. Das zeigt sein Gebetsleben. Er lässt uns da hineinschauen, wie es ihm ging beim Beten. Und wo er dann entdeckt hat, in der Bibel steht ja auch, betet ohne Unterlass, ohne Aufhören. Da hat er etwas geschrieben, was faszinierend ist. In dem Lied heißt es, mach aus allem ein Gebet. Dass es nicht so ist, so jetzt bete ich, sondern ich darf in allen Lagen und in allen Situationen in der Verbindung mit mir leben. Das sagt ja Jesus auch im Gleichnis vom Weinstock und den Reben, dass es darauf ankommt, dass ich in der Verbindung mit ihm bleibe und lebe. Eine Verbindung, die ich nicht selber herbeibeten oder herschaffen kann durch meine Leistung. Eine Verbindung, die er längst hergestellt hat. Das darf ich glauben. Und im Glauben darf ich hineintreten in diese Verbindung. Es gibt ein Buch, das kriegt man heute gar nicht mehr, das von einem schwedischen Pfarrer, Ole Hallesby, das hat den Titel Vom Beten. aber ein ganz wertvolles Buch. Er schreibt da drin zwei wesentliche Dinge. Beten kann nur der Hilflose. Beten kann nur der Hilflose. Wenn ich mit meinem Latein am Ende bin, sagen wir ja manchmal, jetzt hilft nur noch beten, dann kann ich beten. Wenn ich schwach bin, wenn ich die Dinge nicht mehr selber im Griff habe, dann kann ich am besten beten. Und er beschreibt als zweites dann, beten heißt Jesus einlassen. Er gebraucht ja die Bibelstelle in Offenbarung 3, Vers 20, wo Jesus sagt, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wer mir die Tür öffnet, zu dem werde ich eingehen. Beten heißt Jesus einlassen, sagt er. Und im Gebet darf ich das. Und das dreht die ganze Sache um. Nicht ich gehe auf Gott zu, sondern ich lasse ihn in mein Leben hinein. Beten heißt Jesus einlassen. Lasse ich ihn hinein in meine Sorgen, meine Probleme. Wir haben einmal im Gottesdienst jeden aufschreiben lassen, was seine größten Anliegen und Sorgen sind. Und ich muss das dann auswerten, ohne Namen natürlich, diese ganzen Zettel. Und ich war erschüttert, was da alles zusammenkam. Und wahrscheinlich wäre es heute Morgen genauso, wenn jeder mal aufschreiben würde seine Anliegen, seine Sorgen, was ihm Not macht. Da käme eine ganze Menge zusammen. Aber dort, wo ich Jesus da hineinlasse, da ordnet er. Da kann ich wieder aufatmen. Da wird beten etwas Schönes, etwas Befreiendes. Ich darf es ihm überlassen. Du darfst den ganzen Krempel deines Lebens mit Sorgen, Problemen, Schuld und Sünde, mit Plänen, mit deinem Versagen und mit allem drum und dran ihm überlassen. Ich stehe vor der Tür und klopfe an. Er wartet drauf, wie beim verlorenen Sohn der Vater. Der hat nur gewartet, bis der Sohn sagte, ich will mich aufmachen und zum Vater gehen. Wenn ich das tue, wenn ich ihn hineinlasse, er wartet drauf. Vielleicht hast du dich angestrengt. Vielleicht bist du am Kämpfen. Vielleicht hast du ein schlechtes Gewissen, wie ich damals, weil du zu wenig betest und so weiter. Und weil dir das nicht gut gelingt, weil du immer wieder abgelenkt wirst von diesem oder jenem. Dann wird Beten ja schnell ein Stress. Aber Beten heißt Jesus einlassen. Er steht vor der Tür und klopft an. Lass mich hinein. Lass mich das Ganze übernehmen. Dein ganzes Leben mit allem drum und dran. Sorge, Probleme, Sünde, Pläne, Enttäuschungen, Anliegen, Menschen, die mir am Herzen liegen oder über die ich mich auch geärgert habe. Alles ihm überlassen. Ich habe es vorhin schon gesagt, mach aus allem ein Gebet. Und da wird das deutlich, wenn es heißt, betet ohne Aufhören. Das geht ja nicht, wenn du in der Arbeit bist, Beruf, musst du deinen Gedanken ja woanders haben. Da geht es nicht um die Gedanken. Aber in ständiger Abhängigkeit von ihm leben. Und alles, was mir durch den Kopf geht, ihm überlassen. Betet, ohne aufzuhören. Da müssen wir auch nicht mehr messen mit der Stoppuhr. Wie lange habe ich jetzt gebetet? Und am Ende sagen, es muss doch reichen für heute. Morgen ist ja auch wieder ein Tag, nicht wahr? Dann gehe ich betend durch meinen Tag. Beten heißt, Jesus einlassen, hineinlassen. Und da musst du jetzt nicht heimgehen und denken, irgendwann mal probiere ich das richtig zu beten, so wie wir gehört haben. Sondern jetzt, wo du hier sitzt, heute Morgen, darfst du sagen, Herr Jesus, du wartest drauf. Ich lasse dich hinein in mein Leben, in meine Sorgen, Probleme, in mein ganzes Drum und Dran. Und dann entdecke ich, wie schön es ist, mit Jesus zu leben. Ist uns das noch bewusst? Wie schön es ist, mit Jesus unterwegs zu sein. Das muss uns immer wieder neu gesagt werden. Johannes 15 sagt Jesus, das habe ich euch gesagt, mit dieser ständigen Verbindung, in die ihr leben dürft, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude vollkommen werde. Etwas ganz Großartiges, etwas Schönes, mit diesem Herrn unterwegs zu sein, in allen Situationen, in den schwierigsten, in den schönsten, in den einfachsten Situationen ist er da und wartet darauf, dass ich ihm alles überlasse und mit ihm alles tue und lebe. Gebet, Stress oder Schlüssel zur Freude. Er hat die Tür aufgemacht. Steht auch in Offenbarung 3. Siehe, ich habe vor dir gegeben eine offene Tür. Die Tür ist offen. Er wartet darauf, hinein zu dürfen in mein Leben, in meine Probleme, Sorgen, alles, was mich ausmacht. Amen.